Mit der Pressefreiheit sieht es in der Bundesrepublik nicht gerade rosig aus, um es mal höflich zu sagen. Wer es wagt, der Regierung ein bisschen zu kritisch auf die Füße zu treten, sollte sich besser einen schicken Bademantel zulegen. Schließlich stehen neuerdings morgens zwischen 5 und 6 die freundlichen Herren von der Spezialeinheit vor der Tür, um das Wohnzimmer mal gründlich auf den Kopf zu stellen. Ziel? Weniger die armen Besuchten in Panik zu versetzen, sondern vielmehr die neugierigen Nachbarn, die später tuscheln. Halt bloß die Klappe, du aufmüpfiger Bürger, mit oder ohne Presseausweis. In solchen Momenten heißt das Motto Unerschrockenheit, Baby. Ein Staat, der seinen Bürgern derart misstraut, schlittert ruckzuck in den Totalitarismus. Und genau davor sollte eine freie Presse eigentlich schützen, oder? Wir von Apolut nehmen diese Mission ernst und geben regierungskritischen Stimmen jetzt erst recht eine Bühne. Dass uns dafür schon mehrfach das Konto gekündigt wurde, na, das ist doch fast ein Ritterschlag. Es zeigt, unsere Arbeit sticht ganz oben. Und die Mächtigen würden uns am liebsten mit einer Extraportion Bürokratie in die Knie zwingen. An dieser Stelle ein dickes, leicht spöttisches Dankeschön an alle, die unser Programm als zwangsverpflichtete Kontrolleure verfolgen müssen. Und natürlich an jene, die das freiwillig tun und uns obendrein mit ein paar Kröten unter die Arme greifen. Ohne euch könnten wir nicht tun, was wir tun, kritische Stimmen zu Wort kommen lassen und den Debattenraum so breit halten, dass es der zweiten Garde des politischen Personals ordentlich auf die Nerven geht. Das nervt die bestimmt, aber wir nehmen es nicht persönlich, gehört zum Jobprofil des Journalisten, oder? Wer diese Art von Presse liebt, die nicht kuscht, unterstützt uns am nachhaltigsten mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Spende. Seit ein paar Wochen über eine schicke neue Kontonummer. Und noch ein freches Danke an alle, die schon so fix darauf angesprungen sind. Ihr seid die wahren Rebellen. By the way, der Enkel und sein Opa träumen von Frieden in Europa, während andere lieber Kriegsspielchen üben. Wir von Apolut pfeifen auf jede Form von Kriegstüchtigkeit. Deutschland soll friedensfähig bleiben. Basta. Eines ist klar. Das wird ein Marathon, aber mit euch im Rücken rocken wir das. Und nicht vergessen, ein freches Lächeln in diesen Zeiten zeigt den Machthabern die Zähne und macht nebenbei Laune. Immer mehr Menschen fordern mehr Demokratie und die werden wir erstreiten. Eine freie Presse ist dann nicht nur Beiwerk, sondern der Star der Show. Danke für eure Treue.
Apolut. Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Es ist kein Kampf gegen eine Religion. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Dass es kein Kampf der Kulturen oder Kampf der Religionen war, welche in Palästina auch noch Ende Mai 2025 stattfand, wurde immer wieder bewiesen, weil keine Religion oder Kultur vor der Zerstörung durch Israels Besatzungsmacht sicher war. Am 21. Mai konnte man sehen, wie Israel den gepflegten Park in der christlichen Stadt Beit Sahur bei Bethlehem zerstörte. Aber schauen wir uns an, was in der zweiten Maihälfte rund um den Krieg Israels für ein Eretz Israel passierte. Tatsächlich ging es um die rechtsextremistische Expansionspolitik einerseits und die politische Überlebensstrategie eines Ministerpräsidenten, der Korruptionsverfahren aus dem Weg ging. In den letzten Monaten zeigten mehrere neue Meinungsumfragen, wie sehr Israel die Unterstützung der Amerikaner Ende Mai verloren hatte und dass die Unnachgiebigkeit der Democrat Party der USA in der Gaza-Frage die Wahlbeteiligung bei den Wahlen am 5. November stark reduziert hatte. Doch Hala Ahmad argumentierte in einem Artikel in Plus972, dass die Demokraten die Lage immer noch nicht verstanden und dies für die Partei noch größere Folgen haben könnte. Die Völkermordgesellschaft. Max Blumenthal, ein kritischer jüdischer Journalist, veröffentlichte am 26. Mai die Zusammenfassung von schockierenden Ergebnissen einer Umfrage der Pennsylvania State Universität. Er schrieb, dass die jüdisch-israelische Gesellschaft durch und durch faschistisch, völlig unrettbar und eine ernste Bedrohung für die Menschheit sei. 82% befürworteten die Zwangsvertreibung der Bewohner des Gazastreifens. 56% befürworteten die Zwangsvertreibung arabischer Bürger Israels. 47% waren der Meinung, die israelische Armee solle, Zitat, wie die biblischen Israeliten unter Josua in Jericho handeln, alle Bewohner einer eroberten Stadt töten, Zitat Ende. 65% glaubten an eine moderne Inkarnation Amaleks, eines biblischen Feindes der Juden. 93% derjenigen, die an Amalek glaubten, meinten, dass das biblische Gebot, Amalek auszulöschen, auch zu dem Zeitpunkt der Umfrage noch galt. 69% der säkularen Israelis befürworteten die Vertreibung der Bevölkerung des Gazastreifens und 31% befürworteten die Nachahmung der biblischen Zerstörung Jerichos. Nur 9% der Männer unter 40 lehnten alle Völkermordszenarien an den Palästinensern ab. Diese Entwicklung war absehbar. David Sheen hatte schon 2018 in einem Vortrag an der Universität Charles in Prag vor genau dieser Entwicklung gewarnt. Jeder deutsche Politiker hätte es wissen müssen. Eine letzte Warnung hatte ich 2021 in meinem Buch mit einem Transkript des Videos ausgesprochen. Nachdem E-Mails an alle Abgeordneten des Deutschen Bundestags ungeachtet blieben oder nur in Einzelfällen mit dem Beweis vollständigen Unwissens beantwortet waren. Am 26. Mai wurde berichtet, dass über 1000 Siedler, darunter Minister, Rabbis, Mitglieder des Knesset, die Al-Aqsa-Moschee unter Polizeischutz gestürmt hatten. Es geschah zum Jahrestag der Besatzung der eigentlich laut UNO-Resolution internationalen Stadt durch Israel. Es war eine eindeutige Provokation der christlichen und muslimischen Bevölkerungsteile. Das Ziel der Extremisten unter den Zionisten ist, die Al-Aqsa-Moschee, eine der heiligsten Stätten der Muslime, leider zum Einsturz zu bringen, um an dieser Stelle den dritten Tempel zu errichten. Die roten Kühe für die Reinigungszeremonie werden schon gezüchtet. Es ist eine politische Ideologie, welche Siedlerkolonialismus mit extremistischer Auslegung von uralten biblischen Texten begründet. Zitat: Netanjahu veröffentlichte ein Video zum Jahrestag der vollständigen Besetzung Jerusalems durch Israel. Das Video wurde aus einem Tunnel unter der Al-Aqsa-Moschee gefilmt, der von Silwan bis direkt unter die Moschee führt. Der Tunnel droht, die Al-Aqsa-Moschee einzustürzen, da jahrelange Ausgrabungen darunter auf der Suche nach Beweisen für den angeblichen Tempel ergebnislos blieben. Tatsächlich bestätigten alle Funde dessen Abwesenheit. Zitat Ende. Aber es gibt auch eine entgegengesetzte Strömung. Seit Israel Anfang März den Waffenstillstand einseitig brach, war das Bewusstsein für die Kriegsverbrechen der Armee in Gaza über die radikale Linke und die palästinensische Gemeinschaft hinaus in den breiteren israelischen Mainstream-Diskurs vorgedrungen. Dies allein könne den Krieg zwar nicht beenden, meint Meron Rapoport, aber es bedeute einen langsamen Bewusstseinswandel. Zitat: Doch die Tatsache, dass dieser Bewusstseinswandel überhaupt stattfindet, ist von großer Bedeutung, insbesondere da er sich trotz des Schweigens der Medien und der Politik oder vielleicht gerade deswegen ausbreitet. Dieses Erwachen könnte den aktuellen politischen Diskurs neu gestalten, Persönlichkeiten wie Golan dazu drängen, ihr Schweigen künftig zu brechen und in der Debatte über Gaza am Tag danach eine Rolle spielen. Für die Zukunft dieses Landes ist diese Auseinandersetzung von grundlegender Bedeutung. Zitat Ende. Rechenschaft ablegen. Mehrere Aktivisten organisierten im Mai 2025 Datenbanken, in denen die Kriegsverbrechen der israelischen Armee dokumentiert wurden, damit die Verantwortlichen auch auf dem Niveau der Ausführenden, also die einfachen Soldaten, zur Verantwortung gezogen werden konnten. Es durfte erwartet werden, dass schon bald in westlichen Ländern Gesetze erlassen oder genutzt würden, um solche Datenbanken zu verbieten. Ein Beispiel für eine solche Datenbank behandelte die Beiträge von kanadischen Soldaten zum Völkermord in Gaza. Zitat: Den größten Teil des vergangenen Jahrhunderts reisten einige Juden aus Kanada nach Israel, um an der Seite anderer jüdischer Zionisten aus aller Welt zu kämpfen. Anfangs kämpften diese Kanadier zusammen mit einigen Nichtjuden mit zionistischen Milizen für die Gründung des Staates Israel, was durch die ethnische Säuberung der Palästinenser von ihrem Land geschah. In den Jahrzehnten danach schlossen sich mindestens hunderte jüdischer Kanadier freiwillig dem israelischen Militär an und unterstützten den Staat in seinen Kriegen und der Besetzung benachbarter Gebiete. Im Laufe dieser Zeit wurde das israelische Militär von und oder vor wichtigen internationalen Gremien glaubhaft der ethnischen Säuberung, Kriegsverbrechen, Apartheid und nun des Völkermords beschuldigt. Israelische Soldaten stellten zudem die notwendige physische Gewalt bereit, um Praktiken aufrechtzuerhalten, die die kanadische Regierung verurteilt hat, wie die Besetzung des Westjordanlands und die Gründung neuer Siedlungen. Trotzdem hat die kanadische Regierung kein Interesse daran gezeigt, ihren Bürgern den Beitritt zum israelischen Militär zu verbieten, sie daran zu hindern oder sie gar zu verfolgen. Tatsächlich hat die Regierung manchmal das Gegenteil getan. So veranstaltete beispielsweise Deborah Lyons, damals kanadische Botschafterin in Israel und heute Antisemitismusbeauftragte der kanadischen Bundesregierung, 2020 eine Pizza-Party für Kanadier beim israelischen Militär und sagte ihnen: Wir in der Botschaft sind sehr stolz auf das, was sie tun. Es ist wirklich unglaublich. Zitat Ende. So die einleitenden Erklärungen der Seite findidfsoldiers.net. Sie identifiziert Soldaten, welche an den Kriegsverbrechen beteiligt waren, zum größten Teil aus deren eigenen Angaben, die sie im Internet verbreitet hatten. Die Datenbank enthielt im Mai die Namen von 163 Soldaten. Der letzte Eintrag zum Beispiel identifizierte den Soldaten aufgrund seines LinkedIn-Eintrages. Der erste und zweite Eintrag in der Liste wurde durch einen Auftritt im Fernsehen bekannt. Diese Soldaten und Soldatinnen, weil auch Frauen dabei waren, sollten sich zukünftig erklären müssen, inwieweit sie bei Kriegsverbrechen beteiligt waren oder nicht und warum sie ein System als Soldat unterstützten, das für jeden erkennbar Kriegsverbrechen systematisch einsetzte. Aber Israels Handlungen in Gaza waren vollkommen unbeeindruckt von der weltweiten Kritik. Am 22. Mai wurde bekannt, dass die IDF über Gaza Flugblätter im psychologischen Krieg gegen die Zivilbevölkerung abwarf, indem man las, Zitat, Rafah ist erst der Anfang, Zitat Ende. Es war die Ankündigung des Beginns der Endlösung, also der Vertreibung des größten Teils der Palästinenser aus ihrer Heimat. Niemand in Israel und in den Reihen der Unterstützer verschwendete nur einen Augenblick an den Gedanken, dass sie eines Tages wegen Völkermord zur Verantwortung gezogen werden könnten. So wie die Siedler der USA, die deutschen Soldaten in Namibia oder andere Unterstützer von Völkermorden in der Geschichte. Klar wurde das, als ein US-Kongressabgeordneter erklärte, Zitat, wir haben zwei Atombomben auf Japan geworfen, um ihre bedingungslose Kapitulation zu erzwingen, das muss man auch hier in Gaza machen, Zitat Ende. Sollte das alles wirklich ungestraft bleiben, wie so viele Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Vergangenheit? In Israel ging die Gesellschaft offensichtlich davon aus. Dort wurden Touristenreisen an die Front organisiert, damit die israelischen Besucher ein bisschen Kitzel spüren konnten, wenn die Bomben die letzten Ruinen komplett platt machten und die Menschen verhungerten. Allerdings war diese Attraktion schon seit Jahrzehnten eine beliebte Freizeitbeschäftigung von Israelis. Selbst die nicht zimperlichen Vereinigten Arabischen Emirate verurteilten Israel dafür, dass Hilfstransporter durch rote Zonen fahren mussten, in denen von Israel unterstützte, mit dem IS verbundene kriminelle Banden und Drogendealer unter dem Schutz der IDF Hilfsgüter plündern konnten. Die VAE gaben an, dass von 103 zugesagten, statt die benötigten 600 Transportern, welche die VAE geschickt hatten, nur 24 zugelassen worden waren. Aber nur ein einziger Transport hatte das Ziel erreicht. Rote Zonen waren Israels Vernichtungszonen, wie zum Beispiel in Rafah, in denen Gaza-Bewohner keinen Zutritt haben und jeder, der sie betritt, sofort getötet oder im besten Fall inhaftiert wurde. Kriminelle Banden, die oft aus Gruppen bestanden, welche früher gegen Assad in Syrien gekämpft hatten, operierten ungestört von der IDF und griffen auch Polizisten an, welche Plünderungen verhindern wollten. Die Zeitung Haaretz hatte schon am 11. November 2024 darüber berichtet, deshalb war es nichts Neues. Zitat: Die Quellen berichteten Haaretz, dass bewaffnete Männer, die zwei Clans aus den Bezirken Rafah angehörten, einen Großteil der Hilfslieferungen blockiert haben, die über den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom nach Gaza gelangen. Die Plünderungen seien systematisch, doch die israelischen Streitkräfte hätten ein Auge zugedrückt. Da einige Hilfsorganisationen sich weigern, Schutzgelder zu zahlen, landen die Hilfsgüter oft in Lagerhäusern, die unter der Kontrolle der israelischen Armee stehen. Zitat Ende. Aber im Mai 2025 hatte sich das als so erfolgreich dargestellt, der Welt vorzuspiegeln, man lasse Hilfslieferungen zu, nur um sie den Banden zu überlassen, die dann viel Geld auf dem Schwarzmarkt verdienten, während diejenigen, welche die Hilfe am nötigsten gehabt hätten, leer ausgingen, dass man das Vorgehen perfektionierte. Die palästinensischen Widerstandsgruppen, allen voran die Hamas, kämpfen nicht nur gegen die IDF, sondern auch mit kriminellen Banden, welche mit der IDF offensichtlich kooperierten. Sogar die Washington Post, ebenso wie NPR, hatten sich schon des Themas angenommen, ohne jedoch dadurch politische Wirkung zu erzielen. Und so stellte Suppressed News am 24. Mai fest, Zitat, Israel bewaffnet und schützt kriminelle Banden und Drogendealer, darunter auch den Kriegsherren Yasser Abu Shabab, der nun offen in Rafah unter dem Namen Anti-Terror-Einheit operiert. In neuer Militärausrüstung und unter israelischem Schutz an Kontrollpunkten plündern Abu Shabab und seine Bande humanitäre Hilfsgüter, oft nur wenige Meter von israelischen Streitkräften entfernt, die sogar auf die örtliche Polizei schießen, um sie aufzuhalten. Diese bewaffneten Banden wurden von Israel eingesetzt und wurden in den letzten Monaten dazu benutzt, Chaos zu stiften und die humanitäre Lage zu verschlechtern. Wenn diese Banden Wohltätigkeitsküchen oder Hilfsgüterlager angreifen, wird jeder, der versucht, sie zu konfrontieren oder aufzuhalten, von Israel angegriffen und bombardiert. Es handelt sich um dieselben Banden, denen die Arrow Unit von Al-Qassam entgegentritt und die sie zu vernichten versucht. Zitat Ende. Während man in Deutschland immer noch von Verteidigung und Einhaltung der Menschenrechte und des Völkerrechts faselte, waren selbst hartgesottene israelische Zionisten bereits ernüchtert. So erklärte der ehemalige Ministerpräsident 2006 bis 2009, Ehud Olmert, der für die Tötung von 500 Kindern während eines Angriffs auf Gaza mit dem Namen »Gegossenes Blei« verantwortlich war, in dramatischer Weise, was deutsche Politiker nicht wagen auszusprechen. Zitat: »Was wir in Gaza tun, ist ein Vernichtungskrieg, wahllos, ungezügelt, brutal und kriminell gegenüber Zivilisten. Wir tun dies nicht wegen eines versehentlichen Kontrollverlusts in einem bestimmten Sektor, nicht wegen eines unverhältnismäßigen Ausbruchs von Kämpfern in irgendeiner Einheit, sondern als Ergebnis einer von der Regierung diktierten Politik, wissentlich, absichtlich, bösartig, vorsätzlich, rücksichtslos. Ja, wir begehen Kriegsverbrechen.« Zitat Ende. Aber der Vernichtungsfeldzug der Zionisten ging weiter. Am 19. Mai erließ die israelische Armee Evakuierungsbefehle für weite Teile des südlichen Gazastreifens, darunter auch für Ruwaida Amers Heimatstadt Al-Fukari. Sie und ihre Familie waren so lange wie möglich in Al-Fukari geblieben, bis ihnen ein Luftangriff in der Nähe ihres Hauses die Flucht als einzige Lösung erschien. Innerhalb der palästinensischen Gemeinschaft gab es auch Selbstreflexion. 2015 war in den vier Parteien mit palästinensischer Mehrheit in Israel ein beispielloser politischer Durchbruch mit der Gründung der Gemeinsamen Liste gelungen, einem Wahlbündnis, das die ideologischen Gräben und zwischenmenschlichen Rivalitäten innerhalb der zersplitterten Führung der Gemeinschaft überbrücken sollte. Ribu Abu Ras argumentierte, dieses Experiment palästinensischer Einheit innerhalb Israels war immer noch wichtig, auch wenn es schließlich doch zunächst gescheitert war. Und der Wille und die Widerstandskraft von Palästinensern wurde noch einmal in einem neuen Film deutlich gemacht. Zevarit erzählte die Geschichte des 18-jährigen Mohammed Salesh, der 5 Kriege gegen Gaza überlebte, sein Bein durch einen israelischen Scharfschützen verlor und mehrere weitere Operationen über sich ergehen lassen musste. Regisseurin Jen Marlowe schrieb über ihre Freundschaft mit Mohammed, die erschütternden Monate, die er nach dem 7. Oktober mit seiner Familie in Gaza verbrachte, seine knappe Flucht nach Kairo und die Entstehungsgeschichte des Films. Und schließlich waren es nicht Juden, welche diesen Völkermord zu verantworten hatten. Darüber berichtete Dikla Taylor-Scheiman und über die 6. jährlich gemeinsamen israelisch-palästinensischen Gedenkfeier zur Nakba, die von Combatants for Peace organisiert und in der Stadt Beit Yala im Westjordanland abgehalten wurde. Rund 300 Israelis und Palästinenser sowie tausende weitere Personen versammelten sich persönlich, um nicht nur der Katastrophe von 1948 zu gedenken, sondern auch, um inmitten eines anhaltenden Völkermords lebendige palästinensische und jüdischen Widerstand zu demonstrieren. Rechenschaft ablegen? Nun, am 1. Juni zerstörte die IDF das einzige Dialysezentrum in Gaza, das erstaunlicherweise immer noch 160 Patienten betreute, die nun aber dem sicheren Tod geweiht waren. Das Zentrum war erst kurz vorher unter großen Opfern renoviert worden. Baka Zubi schrieb über die epidemische Bandengewalt, die palästinensische Gemeinden in Israel erfasste, wobei die Mordrate in den letzten Jahren ein beispielloses Ausmaß erreicht hat. Viele palästinensische Bürger glaubten im Mai 2025, dass Kriminalität ein, Zitat, strategisches Projekt des Staates, Zitat Ende sei, bei dem Israels bewusste Untätigkeit Teil einer Kampagne zur Zerschlagung der palästinensischen Gesellschaft von innen heraus sei. Auch ein Punkt, zu dem eines Tages Rechenschaft abgelegt werden müsste. Israel drohte mit Annexion. Am 26. Mai drohte ein Vertrauter Netanjahus mit der Annexion der Westbank durch Israel, sollten Großbritannien und Frankreich tatsächlich Palästina als Staat anerkennen. Die Zeitung Haaretz berichtete, dass laut einem ausländischen Diplomaten, der anonym bleiben wollte, Dermer erklärte, solche Schritte könnten die Legalisierung nicht genehmigter Siedleraußenposten nach israelischem Recht und die Annexion von Teilen des C-Gebiets im Westjordanlands umfassen. Zuvor hatte die israelische Tageszeitung Israel Hayom berichtet. Außenminister Gideon Saar habe ähnliche Warnungen an seine britischen und französischen Amtskollegen sowie an Vertreter anderer Länder gerichtet. Der Außenminister habe auch während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem deutschen Außenminister Johann Wadephul von solchen Schritten gesprochen. Wadephul habe darauf geantwortet, Deutschland unterstütze eine Zwei-Staaten-Lösung und betrachte die palästinensische Autonomiebehörde als einzig legitimen Verhandlungspartner Israels, lehnte aber die von ihm als, Zitat, vorzeitige Anerkennung eines palästinensischen Staates, Zitat Ende, bezeichnete Lösung ab. Im Juni 2025 sollte in New York eine französisch-saudische Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung stattfinden, auf der Frankreich gemeinsam mit anderen Ländern die Anerkennung eines palästinensischen Staates bekannt geben könnten. Der britische Außenminister, so Haaretz, habe das bestätigt. Es habe auch bereits eine Vorbereitungskonferenz stattgefunden. Aber gleichzeitig sollte über die vollständige Entmilitarisierung der Hamas und die, Zitat, Integration Israels in eine regionale Sicherheitsarchitektur, Zitat Ende, gesprochen werden. Was bedeutete, dass die Forderungen des IGH und der Generalversammlung in keiner Weise Thema sein würden, sondern in erster Linie die Interessen Israels. Aber immerhin hatten die Staats- und Regierungschefs Großbritanniens, Frankreichs und Kanadas Israel eine seltene gemeinsame Rüge zukommen lassen und gewarnt, dass dessen, Zitat, unverhältnismäßige, Zitat Ende, Militärkampagne im Gazastreifen und die Behinderung humanitärer Hilfe Verstöße gegen das Völkerrecht darstellen, Zitat, könnten, Zitat Ende. Sie drohten mit konkreten Maßnahmen, falls die Offensive nicht gestoppt und die Hilfslieferungen nicht wieder aufgenommen würden, was auch immer mit konkreten Maßnahmen tatsächlich gemeint war. Die Drohung mit Annexion war eigentlich eine leere Drohung, denn de facto fand sie schon statt. Am Morgen des 18. Mai errichteten israelische Siedler einen illegalen Außenposten in der palästinensischen Hirtengemeinde Makair al-Dir im Gebiet C des Westjordanlands. Nachdem sie ihr Land bebaut hatten, berichtete Oren Ziv, griffen israelische Siedler alle verbliebenen Bewohner des Dorfes an und vertrieben es, eines der letzten im südlichen Jordantal. Chef des GHF wirft hin. Am 26. Mai wurde bekannt, dass Jake Wood, der Geschäftsführer der Gaza Humanitarian Foundation, GHF, zurückgetreten war. Er hatte erklärt, die Organisation könne die, Zitat, humanitären Prinzipien der Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit, Zitat Ende, nicht länger aufrechterhalten. Die GHF war eine umstrittene Hilfsorganisation, die von den USA und Israel dazu eingesetzt werden sollte, Hilfsgüter in einem minimalen, gerade zum Überleben notwendigen Maße an Menschen in eingezäunten und bewachten Bereichen zu verteilen. Nur wenige Stunden nach seinem Rücktritt erklärte die Organisation mit dem Beginn der Verteilung, die von US-Söldnern überwacht werden sollte, beginnen zu wollen. Die UN und andere Hilfsorganisationen meinten, der GHF-Plan sei nicht neutral, verstoße gegen humanitäre Grundsätze und könne Zivilisten gefährden. Die Anschubfinanzierung soll mit Hilfe des Mossad und der israelischen Regierung vorgenommen worden sein. Sie warnten zudem, das Modell würde die Zahl der Zwangsvertreibungen in Gaza erhöhen. Die UN lehnten deshalb eine Beteiligung an dem Plan ab. Eine Untersuchung von Haaretz hatte ergeben, dass mehrere israelische Geschäftsleute die GHF kontrollierten. Auch der israelische Botschafter in den USA war an der Gründung beteiligt. Offensichtlich ging es darum, eine als Hilfsorganisation getarnte Organisation zur Zerstörung der Hamas als einzige erlaubte Hilfsorganisation in Gaza zum Einsatz zu bringen. Hier endet das Format des Podcasts. Wen interessiert, wie es weiterging mit der humanitären Hilfe durch GHF, wie Vernichtung als Verhandlung verkauft wurde, wie ein neuer Waffenstillstandsplan aussah und welche Gründe ein US-Comedian als Zeichen für den Niedergang Israels ausmachte, warum weißer Rassismus sich so gut mit Zionismus vertrug, was in Deutschland passierte in Bezug auf Israel, was im Iran und was im Libanon, der liest sicher noch den Text im Anhang. Anmerkung der Redaktion. Alle Links zum Thema finden Sie in der Schriftversion dieses Artikels. Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.